Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Uns hört heute der Peter, der lange nicht gefahren ist. Ich heiße Matthias. Weiß jemand, wie die Bahn heißt?
Ja.
Ich bin begeistert. Ihr wisst so viel. Peter, da können wir am Anfang auch ein bisschen Gas geben. Ihr wollt da am Blauen Wunder mit vorbei, ne?
Ja.
Naja, da müssen wir mal richtig Feuer geben. Dass wir das schaffen. Kinder, wenn ihr Fragen habt, unbedingt fragen.
Alle lieben Lottchen, die bunte, quietschende Kinderstraßenbahn. Nicht mehr wegzudenken aus Dresden, fast schon Institution. Wie der Zwinger, die Sixtinische Madonna, Dresdner Christstollen und Eierschecke.
Soll ich erst mal am Anfang ein bisschen Musik machen?
Dabei ist Lodgen, wie die Sachsen sagen, erst 15 Jahre alt. Die Idee, mit ihr täglich durch die Stadt zu kurven, hat Matthias Streso vom Dresdner Jugendamt. Die Kinder der 90. Grundschule zappeln unruhig auf ihren Sitzen. Streso, grünes Polohemd, Bermuda-Shorts und Sandalen, steht breitbeinig hinten im Waggon. Die rechte Hand am Halteriemen hält er in der linken ein Mikrofon und erzählt. Von hohen Kirchtürmen, bunten Brücken, Dresdner Mördern und echten Elefanten in der Straßenbahn.
So Kinder, ihr macht mal richtig Krach, wenn ihr auf der rechten Seite ein Haus seht mit Tieren auf dem Dach, die es eigentlich gar nicht gibt, also mit Fabeltieren.
Da. Literarische Plätze, als ich ein kleiner Junge war. Erich Kästner in Dresden. Eine Reportage von Eberhard Schade.
Peter ist auch ein ganz guter. Der ist extra langsam gefahren.
Höhe Albertplatz fährt die Bahn ganz nah an den Häusern vorbei, in denen Erich Kästner aufwächst. Der Vater von Emil, von Pünktchen und Anton, vom doppelten Lottchen. Klar kennen die Kinder Kästner. Anton und Pünktchen prahlt ein echter Anton, der eben noch Pokémon-Karten getauscht hat, habe ich ganz allein gelesen und dreimal im Kino gesehen.
Ja.
Ne? Mit dem Hut oben drauf?
Ja.
Und in diesem Bücherstapel findet man natürlich auch das Buch Als ich ein kleiner Junge war. Das hast du. Na klasse.
Das Buch erscheint 1957. In der DDR, lange Bückware, ist Kästners Kindheitsbiografie heute Kult. Vor allem bei älteren Kindern und Erwachsenen. Weil Kästner darin so offen und ehrlich das kleinbürgerliche Milieu um die Jahrhundertwende beschreibt. Lücken schließt in einem lange vom Sozialismus geprägten Geschichtsbild. Dabei hat Kästner Glück. Die Orte seiner Kindheit liegen weit genug außerhalb des Teils von Dresden, der im Februar 1945 in Schutt und Asche fällt. Wer also sucht, sagt Streso, der findet. Echte, authentische Spuren.
Achtung, darüber geschaut. Seht ihr die dunkle Mauer? Also, Quatsch, seht ihr die Mauer?
Ja.
Und seht ihr dort, wo die Mauer so dunkel ist? Die Figur?
Das ist Erich Kästner.
Das ist Erich Kästner.
Auf den
Genauso ist es. Wenn es richtig heiß ist, Kinder, kann man die Figur nicht anfassen. Und irgendwann mache ich es mal. Brate ich dort ein paar Eier drauf. Und Kinder, hier gibt es noch eine tolle Sache für Kinder. Guckt mal jetzt in die Richtung, wie ich zeige. Seht ihr dort das Wasser aus dem Fußweg rauskommen? Kinder, da kann man mit dem Dackel durchrennen, mit dem Fahrrad durchfahren.
Vorbei an den beiden Springbrunnen, stilles Wasser und stürmische Wogen, der Dreikönigskirche, dem Platz des Zirkus Sarrasani.
Ansonsten wünsche ich euch noch tolle Ferien. Alles Gute noch. Tschüss.
Dann ist Lottchen am Ziel und Streso am Start. Diesmal zu Fuß Richtung Kästner-Kiez. In die Straße, in der Kästner gleich dreimal umzieht, in die Königsbrücke. Noch immer eine wichtige Verkehrsader verbindet sie heute die Dresdner Innenstadt mit dem Flughafen. Im oberen Teil der Straße, bei den ehemaligen Kasernen der Albertstadt, sind ein Museum der Bundeswehr und der Mitteldeutsche Rundfunk eingezogen. Weiter unten, Richtung Albertplatz, stehen viele vier- bis fünfstöckige Gründerzeithäuser. Die Fassaden, teilweise prächtig restauriert, teilweise immer noch traurig grau. Geboren wird Erich Kästner am 23. Februar 1899 im vierten Stock des Mietshauses Nummer 66.
Über die Geburt hier auf der Königsbrücker Straße 66 schreibt Erich Kästner in seinem Buch, am 23. Februar 1899, morgens gegen 4 Uhr, nach fast 7-jähriger Ehe, brachte sie in der Königsbrücker Straße 66 einen kleinen Jungen zur Welt, der den Kopf voller goldblonder Locken hatte. Und Frau Schröder, die resolute Hebamme, meinte anerkennend, das ist aber ein hübsches Kind.
Dem Haus ist anzusehen, dass die Kästners keine reichen Leute sind. Schlicht und einfach auch die Gedenktafel im Türrahmen. Der Schriftsteller Erich Kästner wurde in diesem Haus geboren, steht darauf. Mehr nicht. Unten im Haus ein Billigfriseur, ein Schlüsseldienst. Oben, so viel verrät der Klingelknopf, arbeiten zwei Anwälte mit Fenster zum Hof.
Also es müssen die beiden sein, die da oben wohnen. Aber wie gesagt, es ist umgebaut.
Weiter Richtung Königsbrücker Straße Nummer 48, Kästners Lieblingsadresse.
Wenn wir jetzt auf die Fassade schauen, sehen wir auch, dass es eine wunderschön gegliederte Fassade ist mit für die damalige Zeit üblichen Zierrat.
Die Originaltür ist noch da, die schmucken Sandsteinornamente. Beides liebevoll restauriert. Der Fassade hat der neue Eigentümer einen dezent zartrosa Anstrich verpasst. Die Kästners beziehen 1901 die frisch renovierte Wohnung im dritten Stock. Zahlen wenig, müssen dafür nur gut lüften. Trockenwohnen heißt das damals. Heute sind alle Fenster und Türen zu.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Streso. Wäre das möglich, dass Sie die Tür öffnen?
Was wollen Sie da machen?
Und wir sind hier unterwegs auf den Spuren Erich Kästners. Wir sind also nur zwei Personen und wir wollen möglichst an authentischen Stellen ganz kurz was zu Kästner zitieren. Vielen Dank.
Der Herr im vierten Stock öffnet. Drinnen im hellgelb gestrichenen Hausflur blüht der Kästnerführer auf.
Ja, die 48. Man kann, sag ich mal, diese Feinheit dieser alten Adressen noch wunderbar nachempfinden. Schon allein, wenn man die Haustür betrachtet. Das ist also eine Tür, die heute fast unerschwinglich erscheint. Mit geschliffenem Glas, wunderschön verarbeitetem Holz.
Fast schon ehrfürchtig setzt sich der 44-Jährige dahin, wo auch Klein Erich oft sitzt und spielt. Legt dessen Buch auf die Knie und liest.
Hier fielen französische Kürassiere nach kühnen Umgehungsmanövern über zwei Treppenstufen, den Holkschen Jägern in den Rücken. Es waren verlustreiche Gefechte. Eine einzelne Handbewegung von mir erledigte ganze Regimenter. Und Napoleons alte Garde starb, aber sie ergab sich nicht. Die Nürnberger Zinnsoldaten waren harte Burschen. Und der Briefträger und die kleine Frau Wilke aus der vierten Etage mussten Riesenschritte machen, wie die Störche im Salat, um Sieg und Niederlage nicht zu gefährden.
Um Erich auf eine höhere Schule schicken zu können, holt die Mutter Untermieter in die Wohnung und lernt mit 34 Jahren noch das Friseurhandwerk.
So, hier hatte ich noch eine Kopie der Visitenkarte von Frau Ida Kästner, also Erichs Mutter. Frau Ida Kästner, Friseuse, Dresden-Neustadt, Königsbrücker Straße 48, dritter Stock. Empfiehlt sich zur Ausführung der einfachsten bis elegantesten Tagesball- und Brautfrisuren. Ondulation, Kopfwaschen, gleichzeitig Ausübung der Gesichtsmassage.
Ihre Kunden empfängt sie im Schlafzimmer. Der Junge muss mit anfassen, Wasser heiß machen fürs Haarewaschen, die Schüsseln ins Schlafzimmer schleppen. Genau wie Emil, der Detektiv, am Tag seiner Abreise nach Berlin. Streso wäre jetzt am liebsten auch gern Detektiv, will Kästners Wohnung von innen sehen. Mit ein bisschen Glück macht vielleicht jemand auf. Leider nein. Niemand zu Hause. Dafür sind jetzt Schritte zu hören. Die kommen von oben und sie kommen näher. Ein älterer Herr im weißen Polohemd und dunkelblauer Anzughose steht plötzlich vor Streso, lächelt. Der Mann mit dem graumelierten Haar ist Hans-Joachim Bindschädel, Architekt und Hauseigentümer. 1993 kauft er das Haus, saniert die Wohnung, auch die der Kästners. Die Grundrisse verändert er dabei nicht.
Das sind also zwei Zimmer, eines mit ungefähr 14 Quadratmeter und eines mit circa 20. Früher waren ja außen die Toiletten, was jetzt Abstellräume sind. Wir haben dann neue Bäder eingebaut. Es sind so kleine Küchen drin, eigentlich mehr für alleinstehende Personen. Aber vielleicht waren wir ja früher auch etwas genügsamer.
Jedenfalls schreibt Kästner: Sobald die Schlacht entschieden war, legte ich die toten, verwundeten und gesunden Zinnsoldaten in die Nürnberger Spanschachteln zurück und schleppte die Spielzeugwelt und Spielzeugweltgeschichte in unsere winzige Wohnung zurück.
Die ist vermietet an einen Vietnamesen, der bei uns dieses China-Bistro betreibt, hier unten im Haus.
Deshalb ist Herr Nguyen nicht zu Hause, er arbeitet. Steht in der winzigen Garküche seines China-Bistro 2050, bereitet das Tagesgericht vor. Hühnchen gebraten mit Champignons für 3,90 Euro. Der kleine Mann mit dem freundlichen Lächeln trägt eine weiße Kochmütze aus Papier und Flipflops. Seine schwarzen Lackschuhe inklusive Socken stehen ordentlich unter einem Barhocker. Nguyen weiß nicht, dass mal jemand sehr Berühmtes in seiner Wohnung lebt. Auch der Name sagt ihm nichts.
Sehen Sie da? Aha, Erich Kästner.
Erich Kästner. Eine Künstlerin? Schriftsteller.
Ein Tagesgericht noch, dann hat er Zeit. Wäscht sich vorher gründlich die Hände, weil beim Lesen immer sein Zeigefinger auf dem Papier langfahren muss. Dann geht es, sagt Nguyen, einigermaßen.
In diesem Viertel lagen die drei Häuser meiner Kindheit. Mit den Hausnummern 66, 48 und 38. Geboren wurde ich in einer vierten Etage. In der 48 wohnten wir im dritten und in der 38 im zweiten Stock. Wir zogen tiefer, weil es mit uns bergauf ging. Wir näherten uns den Häusern mit den Verkehrten, ohne sie zu erreichen.
Wiedersehen.
Danke.
Tschüss.
Herr Nguyen lächelt ein letztes Mal, dann ruft wieder der Wok. Draußen, auf der Straße, wartet Streso. Er kennt noch mehr Spuren Kästners auf der Königsbrücker Straße. Ecke-Jordan-Straße zum Beispiel. Hier überlebt lange Zeit die Kneipe, in der der kleine Erich Bier holen muss, wenn es zu Hause etwas zu feiern gibt. Ida Kästners Zulassung als Friseuse zum Beispiel. Kästner holt da 2 Liter, weiß Streso. Einen Block weiter, Ecke Luisenstraße, die Bäckerei Riesmann. Gelber Anstrich, gelb-weiß gestreifte Markise. Kaffeesnacks, süß und herzhaft, steht am Fenster zur Straße, 5.30 Uhr bis 18 Uhr. Ein Bild des Dichters, ein Kuchenstück nach ihm oder seinen Figuren benannt? Fehlanzeige. Frau Liebe hinterm Tresen schüttelt den Kopf, sagt nur: Diese Schiene fahren wir nicht. Da können sich Kästner und die alte Bäckersfrau meinetwegen noch im Himmel Postkarten schreiben. Auf der Erde tun sie das. Gertrud Wirth aus der 32, dem Jungen aus der 48 und der ihr zurück. Zuletzt 1964 aus der Schweiz. Da ist er längst kein kleiner Junge mehr, aber immer noch ein Kind der Königsbrücker Straße.
Er schreibt also dort: Liebe Frau Wirth, vielen schönen Dank für die guten Wünsche. Ich bin wieder einmal im Sanatorium gelandet, um meine Gesundheit aufzumöbeln. Und Sie sind eine rüstige Urgroßmutter. Alle Achtung. Herzliche Grüße der ganzen Familie, Ihr Erich Kästner.
Der Vater ist den ganzen Tag in der Fabrik. Mutter Ida kocht, wäscht, putzt, frisiert. Erich ist viel allein, Langeweile kennt er nicht. 10 Stunden schlafen, die restliche Zeit ist ausgefüllt wie der Terminkalender eines Generaldirektors, schreibt er im kleinen Jungen. Ein Handgriff und Streso hat die Stelle im Buch.
Ich lief in die Tiekstraße und lernte. Ich ging in die Alaunstraße und turnte. Ich saß in der Küche und machte meine Schularbeiten, wobei ich Acht gab, dass die Kartoffeln nicht überkochten. Ich aß mittags mit meiner Mutter, abends mit beiden Eltern und musste lernen, die Gabel in die linke und das Messer in die rechte Hand zu nehmen. Ich unterstützte am Bischofsplatz die Königsbrücker Bande gegen die gefürchtete Hechtbande. eine Horte kampflustiger Pflege aus der Hechtstraße. Und ich las und las und las.
Noch ein paar Schritte und Streso steht an Kästners Lieblingsort in Dresden, die Villa Augustin am Albertplatz. Hier sitzt Erich in der Küche bei Tante Lina und Cousine Dora bei Kaffee und Kuchen. Noch lieber aber sitzt er draußen auf der Gartenmauer.
Die Straßenbahn, die nach der Altstadt, nach dem Weißen Hirsch, nach dem Neustädter Bahnhof, nach Klotsch und Heller auffuhren, hielten dicht vor meinen Augen, als täten sie es mir zuliebe. Hunderte von Menschen stiegen ein, aus und um, damit ich etwas zu sehen hätte. Lastwagen, Kutschen, Autos und Fußgänger taten für mich, was sie konnten. Der Albertplatz war die Bühne. Ich saß zwischen Jasmin und Bäumen in der Loge und konnte mich nicht satt sehen.
Lastwagen, Autos, Fußgänger, alles noch da. 11 Straßen führen auf den immer noch belebten Platz. Dazu Kanalarbeiten auf der Antonstraße. Ein ätzender Duft weht rüber Richtung Villa. Streso klappt sein Buch zu, will nur noch rein ins Museum.
Das stinkt ja hier fiesch, ne? Oh. Ich glaube, wir kommen gerade noch so rein. Das ist ja hier ein Gestank, das ist ja der Hammer.
Drinnen im Flur zeigt eine junge Studentin alte historische Fotos. Sie erzählen die Geschichte des Hauses.
Sie befinden sich hier in einem mobilen, interaktiven Mikromuseum.
Das sind 13 Säulen mit bunten Schubladen auf Rollen. Schiebt man die Säulen zusammen, wird das Museum ein großer Quader, der überall hin verschickt werden kann. Die Idee hat der irische Architekt Rory O'Brien. Und die Besucher sind entzückt.
Und hier sind Sie jetzt gefragt, als Besucher einfach in Aktion zu treten, diese aufzuziehen und zu schauen, was sich darin verbirgt.
Ruckzuck sind 4 Stunden um, schreibt ein Besucher ins Gästebuch. In Schubladen wühlen, als ob man ihn persönlich kennt, ein anderer. Genau das mag auch Bianca, 19, Neudresdnerin. Sie trägt Jeans, weißes Top, sitzt im Schneidersitz auf dem Fußboden des Museums. Um sie herum überall Schubladen.
Ja, ich habe dieses, als ich ein kleiner Junge war, gelesen und bin total hin und weg gewesen und wollte sofort hier rein. Und es lädt irgendwie dazu ein, dadurch, dass die Kästen so weit unten sind, sich auch hinzuhocken bzw. hinzusetzen hier. Ja, dass man das auch anfassen kann, entspannt die ganze Sache so ungemein, finde ich.
Kein Allerweltsmuseum eben, nichts chronologisch aufgereiht vom ersten Babyschuh bis zur letzten Whiskyflasche. Eher eine begehbare Schatzkiste, die die Vielfalt des Dichters widerspiegelt. In der sich jeder Besucher aus Puzzlesteinen sein eigenes Bild von Kästner machen kann. Kästner zum Anfassen. Plötzlich ist auch noch dessen Stimme zu hören.
So wird nun der Journalist Erich Kästner versuchen, Ihnen ein Bild des Schriftstellers Erich Kästner zu entwerfen. Hören Sie also, was jener über diesen zu sagen hat. Da er das Tennis kennt und liebt, will ich diesen Sport zum Vergleich heranziehen und sagen, Kästner war von den nationalen und internationalen Konkurrenzen zu lange ausgeschaltet, als dass man über seine derzeitige Form genau Bescheid wissen könnte. Trotzdem ist eines so gut wie sicher, zur Extraklasse gehört er nicht. Nach Wimbledon würde ich ihn nicht schicken und auch für die deutsche Davis Cup Mannschaft würde ich ihn nicht nennen, höchstens als Ersatzmann.
Sich die Welt immer wieder wie ein Puzzle zusammensetzen, das macht auch Holger John, ein Dresdner Künstler. Sein Atelier nur einen Steinwurf vom Kästner Museum entfernt.
Das ganze Haus ist voll.
Vor ihm auf dem Fußboden 55 mal Kästner. 10 mal 15 cm große Postkarten, schwarz-weiß, Tusche auf Papier, gerahmt. John malt die Bilder für einen Festakt zu Kästners 100. Geburtstag. Freche Skizzen, die den verklärten Blick vieler Dresdner auf Kästner korrigieren.
August der Starke trifft Kästner zum Beispiel, ja, oder Kästner jetzt als lustiger Selbstmörder auf dem blauen Wunder. Ja, klar, kam da auch Schlucken auf, ja, also so, das darf man doch nicht, das geht, also Kästner, Friedhof oder was ist hier so. Also es, ja, kitzelt auch ein bisschen. Und das ist ja das Wunderbare, das kann man eben beim Schreiben genauso und beim Malen, beim Zeichnen hier in dem Fall. Man kann sich alles erlauben, ja, und kann tun und machen, was man will. Und das ist für mich Antrieb, das überhaupt zu machen.
Jon zeichnet wie ein Besessener. Fast immer Figuren, die Geschichten erzählen. Vielleicht reizt ihn gerade deshalb Kästner. Dessen Geschichten einfach nur illustrieren, das reicht ihm nicht.
Und dann habe ich mich nachts hingesetzt und habe den Kästner mal auseinandergenommen. Und das sind jetzt vielleicht Spielkarten, sind da vielleicht entstanden. So private, aus seinem privaten, nie gezeigten Giftschrank. Ja. Kästner im Puff, Kästner beim Saufen, beim Kartenspielen. Kästner allein, also allein zu Hause.
Kästner trifft Goethe, Kästner trifft Karl May, August den Starken. Über den Spaß, nie stattgefundene Begegnung aufzuzeichnen, kehrt bei Jon allmählich die Lust zurück, Kästner wiederzuentdecken. Einfach mal wieder lesen. Wie jetzt.
Ein König von Sachsen hatten wir übrigens auch. Des Kaisers wegen fand jedes Jahr ein Kaisermanöver statt. Und dem König zuliebe, anlässlich seines Geburtstags, eine Königsparade. Und aus dem offenen Wagen winkten die kleinen Prinzen und Prinzessinnen uns anderen Kinder zu. Der König winkte auch und er lächelte freundlich. Wir winkten zurück und bedauerten ihn ein bisschen. Denn wir und alle Welt wussten ja, dass ihm seine Frau, die Königin von Sachsen, davongelaufen war. Mit Signor Torselli, einem italienischen Geiger, so war der König eine lächerliche Figur geworden und die Prinzessinnen und Prinzen hatten keine Mutter mehr.
Die Straße der prächtigen Königsparade heute. Ein weitläufiger Rasenplatz, schattige Linden. Unter einer sitzt Matthias Streso. Für ihn ist der Alaunplatz ein symbolträchtiger Ort. Hier soll der Spaziergang enden. Hier nämlich geht Kästners Kindheit zu Ende. Er wird zum Rekruten gedrillt, bis er mit einem Herzleiden ins Lazarett eingeliefert wird. Der kleine Junge ist mit einem Schlag erwachsen.
Sie hörten Literarische Plätze, Als ich ein kleiner Junge war. Erich Kästner in Dresden. Eine Reportage von Eberhard Schade.